Was macht für dich ein Fest zu einem richtig guten Fest? Dieser Frage geht Daniela Mailänder in unserer neuen Folge nach. Ihr könnt hier mal so richtig reinhören, wie sich eine Spiritualität des Festes und des Partymachens anfühlt. Eine wunderbare Sache, so ein Fest. Eine heilige Unterbrechung und eine Erinnerung an Gott, der Ordnung und Sinn. Viel Spaß euch!
I will sing, I will dance, haben wir gerade gesungen. Ich bin mit einem Satz groß geworden, der geht: Das Bein, das sich zum Tanze regt, wird im Himmel abgesägt. Ja, das ist vielleicht auch, warum ich heute hier stehe und etwas erzähle über die geistliche Disziplin des Partymachens. Glaube ist eine ernste Angelegenheit. Immer wieder werden wir, und ich will das gleich vorweg schicken, ich halte das für sehr, sehr klug. Wir werden aufgefordert, regelmäßig in der Bibel zu lesen, Stille zu halten, ins Gebet zu gehen, die ganz Frommen zwischendurch zu fasten, möglichst zu möglichst früher Zeit in den Gottesdienst zu gehen und auch das möglichst ernsthaft und mit der richtigen Haltung. Ja, Glaube ist eine ernste Angelegenheit. Ich glaube, Feiern ist auch eine ernste Angelegenheit. Ich habe so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen provokant überschrieben mit die geistliche Disziplin des Partymachens. Keine Sorge, ich werde jetzt hier nicht mit Nebelmaschine und Disco-Licht oder wie auch immer auffahren. Ich weiß nicht, was der Markus, irgendjemand hat auch gesagt, bitte kein Konfetti, das ist immer so lange, bis man das auch wieder aufgekehrt hat. Keine Sorge. Aber trotzdem wünsche ich uns, ehrlich gesagt auch mir selbst, dass wir uns hineinnehmen lassen in eine Kultur der Freude und eine Kultur des Feierns. Denn ich glaube tatsächlich, dass da eine ganz tiefe und eine wirkliche Lebenswahrheit drinsteckt. Und die Grundlage, die finden wir schon im Alten Testament. Und weil zu jeder Party, so finde ich das, und Annette hat es ja auch sehr gut gesagt, gutes Essen gehört, dachte ich mir, ich bringe euch mal einen Tisch mit. Und die Grundlage, wie diese Tischdecke, ist im Alten Testament zu finden. Du gehst in die ersten Mosebücher, zum Beispiel in 3. Mose 23, und du hast eher den Eindruck, dass du in einem Eventkalender als in der Bibel gelandet bist. Da gibt es eine ganze Reihe von Aufzählungen, in denen Gott sagt, so und so sollt ihr feiern. Und er beschreibt noch relativ am Anfang, noch bevor andere Feste überhaupt noch dazukommen, schon die ersten Feste und erzählt, Gott selbst zählt 7 von ihnen auf. Da ist als allererstes der Sabbat, also unser heutiger Sonntag, der uns einlädt, einmal innezuhalten, nicht immer weiter zu rennen, sondern eine heilige Unterbrechung in der Woche zu haben. Und dann geht's direkt weiter mit der Einladung, man kann das ausführlich nachlesen, zum Passafest. Die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, also an den Start des Auszuges an Ägypten. Und die Juden verstehen das wie kaum jemand anderes, auch eine wirkliche Erinnerung damit zu verknüpfen. 7 Tage lang ungesäuerte Brote. Also Brote, auf die man nicht warten muss. Wir sagen immer zu dem Teig, ein Watteteig, ne? Wenn wir Hefeteig machen. Also was aufgeht. Nein, hier das Fest der ungesäuerten Brote. Und dann geht es weiter mit dem Fest für die erste Früchte. Das könnte man vergleichen mit dem, was wir so an Erntedank feiern. Die ersten Früchte gehören Gott. Dann geht es weiter zum Wochenfest. Da geht es um die Erinnerung zur Übergabe der 10 Geboten. Dann geht es an den Neujahrstag. Da steht der Jubeltag. Aber wenn man sich ein bisschen tiefer damit beschäftigt, da geht es um ein Zurückschauen, ein Voranschauen. Und ein Innehalten am Neujahr. Wie war eigentlich das letzte Jahr und mit welchen Veränderungen möchte ich auch in das nächste Jahr gehen? Also so eine Art Reflexionstag, wenn man so will. Dann gibt es Yom Kippur, der große Versöhnungstag, der mit sehr viel Stille und auch mit Fasten tatsächlich begleitet wird. Und dann das Laubhüttenfest. wo Familien, jüdische Familien bis heute, wenn sie denn einen Garten haben, eine kleine Hütte in ihren Garten bauen oder sonst irgendwie ein paar Tage im Zelt leben, um sich irgendwie zu erinnern, wie sie 40 Jahre durch die Wüste gegangen sind. Das Judentum kennt noch viel, viel mehr Feste, aber in diesem einen Kapitel, ich nenne es mal Eventkalender, wird ganz am Anfang klargemacht, passt mal auf, der Jahreslauf soll sich an diesen Festen orientieren. Ganz ähnlich übrigens wie das Kirchenjahr. Da klingen ja manche Sonntage so ein bisschen wie Eissorten. Quasi-Modogenity zum Beispiel könnte irgendwie auch Vanille mit Erdbeerstreusel sein, keine Ahnung. Aber sie sind immer eine Erinnerung, eine Unterbrechung und sie gleichen sich auch an diesen Jahresverlauf an. Warum passiert das? Warum diese Grundlage? Ich glaube, dass diese Feste im Alten Testament deshalb so wichtig sind, weil Gott damit uns etwas ins Herz pflanzen möchte. Nämlich, dass das Leben mehr ist als nur Arbeit, Arbeit, Arbeit und das, was du zu tun hast. Oder dass es uns zwischen den Fingern verrinnt, weil über Generationen und Generationen gibt es Menschen, die Kinder bekommen und die wiederum Kinder bekommen und so weiter. Und man zoomt sich ja manchmal so weg und denkt, was ist mein Leben eigentlich wert? Und diese Feste sind heilige Unterbrechungen im Alltag, in unserem Leben, die uns innehalten lassen, zurückblicken, nach vorne schauen, die uns feiern lassen, die uns erinnern, vielleicht auch zwischendurch mal mit Stille, dass das Leben eben mehr ist als nur ein Rennen oder ein Vergehen. Ein Vergehen, eine kurze Zeitspanne, wenn man so das ganze weltumfassende Zeit anschaut. Das ist das eine. Sie geben uns Ordnung und sie erinnern uns an einen tiefen Sinn. Und das andere ist, allein diese 7 Feste sind mit einer starken eben Erinnerung verknüpft. Wenn wir in Deutschland am 3. Oktober, mein absoluter Lieblingsfeiertag, das Fest, ich will es wirklich Fest der deutschen Einheit feiern, ist es eine Erinnerung an das Wunder, das wir in Deutschland erlebt haben. Und jedes Jahr erinnern wir uns am 3. Oktober, dass wir als Volk zusammengehören und dass wir was Gutes erlebt haben. Und dass mitten in Zeiten von kaltem Krieg und einem unglaublich stärker werdenden Polarismus, wie wir ihn vielleicht auch gerade erleben, ein Wunder möglich war. Und diese Feiertage erinnern uns daran, dass unsere kleine Geschichte mit der großen Geschichte zu tun hat. Dass wenn ich damals mit meinen Kommilitonen aus Ostdeutschland studiert habe, dass es gerade mal 20 Jahre vorher schlicht nicht möglich war. Und am 3. Oktober erinnere ich mich daran, dass ich Freundschaften deshalb habe, weil in Deutschland eine Mauer gefallen ist. Wenn wir also Weihnachten und Ostern und Pfingsten und den 3. Oktober und was auch immer feiern, ist es eine Erinnerung, dass unsere kleine Geschichte mit der großen Geschichte, mit dem Weltlauf, aber auch mit Gottes Geschichte unbedingt zusammenhängt. Das ist die Grundlage. Deshalb feiern wir zum einen die Erinnerung, dass das Leben mehr ist als nur ein Tun und ein Rennen, sondern eine Einladung zum Sein, gibt unserem Leben Bedeutung. Und zum anderen eben eine Erinnerung, dass unsere kleine Geschichte mit der großen Geschichte Gottes zusammenhängt. Jetzt finde ich das spannend, dass bei jedem Fest, und wir zu Hause zumindest diskutieren da viel drüber, wie so ein Fest gestaltet werden soll. Also mein Mann ist eher im Team, es braucht doch nicht das gute Geschirr. Und warum überhaupt Servietten? Gestern hatten wir jemanden eingeladen, ne, zum Raclette. Boah, muss doch keine Servietten sein. Und ich denke mir doch die Servietten. Ich weiß, wie es euch geht. Ich bin im Team Deko. Also nicht zu viel, aber ich finde, es gehören Blumen auf den Tisch. Jetzt im Januar kann man durchaus sagen, es gehören Kerzen auf den Tisch. Und für alle, die dies mögen, es braucht Servietten auf dem Tisch, finde ich zumindest. Die Schönheit von Festen Und die Schönheit, die wir zwischendurch in unserem Leben erleben, ist zutiefst etwas, was ich mit Gott verbinde. Da gibt es diese Geschichte, wie das erste Heiligtum gebaut wird. Und jetzt könnte man sagen, so mancher Kirchenbau hier in Deutschland ist ja auch ähnlich. Naja, eine Kirche, die ist dafür da, dass da drin vielleicht gesungen wird, dass da vorne jemand was sagt, dass eine Gemeinde irgendwie vielleicht sitzen kann. Es braucht einen Eingang, es braucht einen Ausgang und vielleicht vorne sowas wie ein Altar. Als das erste Heiligtum gebaut wird, sagt Gott Mose, bitte beauftrage doch damit den Bezalel, einer der größten Handwerker zu der damaligen Zeit. Und über ihn wird gesagt, er ist mit dem Heiligen Geist erfüllt, einer der wenigen Stellen im Alten Testament, wo das schon angedeutet wird, dass es den Heiligen Geist gibt. Und dann steht da, er ist erfüllt mit Kunstverständnis. Der hatte irgendwie eine Ahnung, wie Kunst funktioniert. Und dann werden dem so Dinge zugeschrieben, wie dass er wunderbar schreinern kann und irgendwie kann der Bronze auch verformen und er kann irgendwas mit Purpur machen. Offensichtlich konnte er mit Farbe, er konnte mit Handwerk, er konnte irgendwie auch bildnerisch was darstellen. Aber es ging um diese Kunst. Und ich ahne, dass dahinter steckt, dass Gott uns in Schönheit einladen möchte. Manche Dinge sind, wie sie sind, die sind pragmatisch. Aber das Große ist eine Einladung in die Schönheit. Sonst hätte Gott nicht so viel Wert gelegt oder wir würden nicht so viel im Alten Testament über Schönheit lesen. Auch zum Beispiel in den Psalmen, Psalm 104, er, Gott, kleidet sich in Licht wie ein Gewand, ein Lichtgewand. Und wie viele deiner Werke sind's, du hast sie alle so schön gemacht. Offensichtlich hat das Göttliche immer auch etwas Schönes an sich. Wenn ich manchmal so in Gemeindehäusern und Kirchen unterwegs bin, suche ich nach Schönheit. Es gibt manche 60er, 70er Jahre Bauten, da gab es auch manches Gute dabei, aber wo man denkt, ach du Herrje, die haben einen Eingang und einen Ausgang und that's it. Und Gottes Einladung ist eine Einladung in die Schönheit. Darin erinnert uns jeder Schmetterling, jeder Eiskristall. Es gibt keinen einzigen Eiskristall, der dem anderen gleicht. Was für eine Verschwendung. Und all diese Schönheit ist eine Einladung Gottes, das Leben zu feiern in seiner ganzen Pracht. Und immer wenn wir etwas schön machen, vielleicht einen Lippenstift auftragen, uns neue Sneaker gönnen oder vielleicht einfach draußen in der Natur sind und jubeln, wie die Hagebutten, wie jetzt gerade immer noch knallerot sind in diesem unglaublichen Grau, dann ist es eine Einladung Gottes, in seine Schönheit eben mitzuschwingen und dieser Schönheit Raum zu geben. Es ist übrigens eine andere Form von Lobpreis. Manche haben gar keinen Zugang über Musik, aber zum Beispiel über die Malerei. Es ist ein Einschwingen in die Schönheit Gottes. Und dass es Gott um mehr geht, als nur, ob es uns gibt. Wir sind also eingeladen zum Feiern. Eingeladen in die heilige Disziplin des Partymachens. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir so die politische Weltlage und nicht nur die politische, ich mir die Weltlage anschaue, wenn ich jetzt an die letzten Wochen denke, wir fast eigentlich schon vor einem dritten Weltkrieg mal ganz kurz irgendwie vielleicht gerade dran vorbeischrabben. Wir zu Recht über einen Klimakollaps sprechen. Und ich mich frage, wann ich endlich meine Freundin in der Ukraine besuchen kann. Dann frage ich mich gleichzeitig, ist es denn gerade überhaupt berechtigt, darüber zu sprechen, dass wir Party machen sollen? Und ist es da überhaupt berechtigt, über diese Kunst des Feierns zu sprechen? Ich liebe in dem Zusammenhang die alte Geschichte von Nehemia, auch Altes Testament. Nehemia, ein absoluter, großartiger Mensch, der kommt aus dem Exil, sein Volk und tatsächlich die Elite eines Volkes, also die in dem Fall die Akademikerinnen und Akademiker des Volkes, wurden entführt, leben im Exil. Und er kommt zurück, er erhält die Erlaubnis seines damaligen, also des Königs, zurück in das Land zu gehen. Und er findet ein Land vor, das total verwahrlost ist. Eine Stadt, eine Hauptstadt in Trümmern. Eine Stadt, die kaputt ist. Menschen, die ihre Lieben vermissen, weil sie eben entführt wurden oder die ganz alleine sind. Und er beginnt mit einem Volk, das völlig verarmt, verharmlost und perspektivlos ist, eine Stadtmauer aufzubauen. Und sie sind noch nicht fertig. Und Nehemia lädt zu einem Fest ein. Und er sagt, nachdem er versteht, da steht so ein ganzes Volk, ich ahne, was das für eine Geräuschkulisse gewesen sein muss, dass das Volk plötzlich und nicht nur plötzlich, sondern die fangen an zu weinen und eine kollektive Trauer anzustimmen. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so. Zwischendurch kann ich nur noch weinen. Wenn ich mir manche Situationen bei uns anschaue, sowohl bei uns in Deutschland als auch weltpolitisch. Und er sagt, wir feiern jetzt ein Fest. Wie absurd muss es gewirkt haben, auf einem Trümmerfeld zu stehen, wo mehr als die Hälfte der Menschen nicht mehr da sind. Es an Perspektive fehlt und die Feinde eigentlich schon wieder vor der Tür stehen, um die Nächsten mitzunehmen. Und er sagt, heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, unseren Gott. Seid nicht traurig und hört auf zu weinen. Geht, esst Speisen, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Gebt auch denen etwas, die nichts haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Auch die Leviten, also die Priester, die geistlichen Oberhäupter, redeten dem Volk gut zu. Beruhigt euch, denn dies ist ein heiliger Tag, seid nicht traurig. Da ging das Volk los, um zu essen und zu trinken. Man gab auch denen etwas, die nichts hatten. Sie feierten ein großes Freudenfest, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündet hatte. Eine Freundin von mir erlebt wahrscheinlich gerade die schwerste Krise ihres Lebens. Ihr Mann ist schwer krank. Sie hat vor 2 Jahren eines ihrer Kinder verloren und hat jetzt selbst eine Diagnose bekommen, einem Tumor im Bauch. Und sie rief mich vor Weihnachten an und wollte mich zu ihrem Geburtstag einladen. Und ich so, bist du sicher, dass du jetzt gerade Geburtstag feiern möchtest? Und das, was sie gesagt hat, ist mir durch Mark und Bein. Sie sagt, Jele, gerade jetzt will ich feiern. Ich will trotzig feiern. Denn so halte ich das Leben am Laufen. Das hat sie zu mir gesagt, so halte ich das Leben am Laufen. Und ich glaube, dass das eine kluge Sache ist, manchmal trotzig zu feiern, dem Leben entgegen zu feiern. Und wenn ich mit Victoria, die gerade ohne Strom und Heizung mitten in Kiew lebt, telefoniere und sie mir von ihrem kleinen Sohn erzählt und erzählt, dass sie trotzig einen Kindergeburtstag feiern. Oder wenn wir diese Berichte lesen von KZ-Insassen, die sich heimlich am Freitagabend trotzig versammelt haben, um den Sabbat einzuläuten, dann hat es von was von einer heiligen Widerstandskraft. Das ist kein billiges Happy-Clappy, es wird schon wieder, sondern ein wir knüpfen uns trotzdem ans Leben an. Es gibt mehr als die Situation, in der wir gerade stehen. Und dann kann Feiern ein heiliger Widerstand sein und auch unsere Seelen nähren. Mitten im Chaos zu sagen, und jetzt setze ich mich einmal hin und esse etwas. Und dazu habe ich euch was mitgebracht. Und zwar was zu essen, und zwar die Monster-Cookies, die meine Tochter gebacken hat. Lana, verzeih, die habe ich hier eingepackt. Diese Monster-Cookies, ich nehme die auf Bergtouren mit. Und wenn du merkst, du läufst und hast ein paar Höhenmeter und es wird immer anstrengender, dann ist es klug, eine kurze Pause zu machen und so ein Monster-Cookie zu essen. Monster-Cookie deshalb, weil die so reich an Ballaststoffen und Energiedinger, Kalorien sind, dass es dich danach den Berg hochschiebt, im besten Falle. Ja, man träumt davon. Aber ihr Lieben, manchmal ist es genau diese Pause zu sagen, und ich setze mich jetzt hin in diesem ganzen Schlamassel und ich gönne mir im wahrsten Sinne einen Monster-Cookie. Ich lade vielleicht jemanden ein. Ich gehe heute vielleicht trotzdem aus dem Haus. Obwohl es mir gerade so schwer fällt. Es ist manchmal eine Einladung, uns mit dem Leben an sich zu verbinden. Und manchmal ist es ein heiliger Widerstand, und es nährt eben unsere Seelen, wenn wir zwischendurch uns auf diese heilige Unterbrechung konzentrieren. Ja, die geistliche Disziplin des Partymachens. Jesus selbst hat die uns übrigens vorgemacht. Ich bin großer Fan von Jesus. Es wird irgendwie immer mehr. Das Lustigste an Jesus ist ja wirklich, dass er vor allem Partys gefeiert hat. Er hat das allererste Wunder, das er überhaupt vollbracht hat. Man muss sich das durchaus mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich finde, das ist gar nicht wild genug, dass er einfach Wein gemacht hat. Der hat zuerst gefeiert und zwischendurch übrigens die ganze Zeit. Der setzt sich mit Sünderinnen und Sündern, und übrigens nicht nur mit denen, auch mit Pharisäern, auch mit den Frommen, setzt er sich zusammen. Das ist übrigens Traubensaft, weil ich glaube, die besten Partys feiern wir ohne Alkohol. Und er stößt an mit unterschiedlichen Menschen. Wir haben bei uns gerade bei der Arbeitsstelle, in der ich bin, MIDI heißt die, wir haben ein neues Konzept, mit dem wir in Deutschland unterwegs sind. Das heißt Verständigungsorte, weil wir glauben, dass wir mehr miteinander reden müssen in dieser Gesellschaft, weil wir politisch gerade einen Drift drin haben und die Polarisierung zunimmt ohne Ende. Und ihr Lieben, ich bin überzeugt davon, dass wir als Christinnen und Christen uns in diesen Riss und übrigens auch in die Mitte stellen sollten. Und für eine Demokratie und für Werte stehen müssen. Und wir laden Menschen deshalb ein bei diesen Verständigungsorten, die sehr, 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 sehr unterschiedliche Meinungen haben. Wir versuchen sie miteinander in Kontakt zu bringen, miteinander zu reden, zum Reden zu bringen. Manchmal laden wir B-Promis ein und wie auch immer. Und wisst ihr, welche Veranstaltungen am allerbesten funktionieren? Das sind die Veranstaltungen, wo die Leute zusammenkommen und miteinander essen. Da sitzt dann plötzlich der AfD-Politiker neben dem grünen Politiker und die tauschen sich über die Rezepte beim Spaghetti-Kochen aus, also über die Pesto, die sie machen. Und es passieren Wunder, wenn wir uns miteinander an einen Tisch setzen. Und Jesus hat nichts anderes getan, außer Menschen zusammenzubringen. Und es hat einen hohen Stellenwert, dass er eben diese Partys feiert, dass er sich an Tische setzt mit Menschen, wo die anderen gesagt haben, mit denen würde ich nie reden. Er macht es an der Hochzeit zu Kanan. Er ist mit Menschen, und zwar mit, wie ich habe schon gesagt, mit Zöllnern, mit Sündern und eben auch mit Pharisäern. Er speist 5000 Menschen. Man könnte ja sagen, naja, das ist so, also der feiert ja letztendlich einen Open-Air-Gottesdienst. Er könnte ja auch sagen, well, my job is done. Also er hätte sagen können, ich habe meine Arbeit erledigt, ich habe den Leuten Gutes für ihre Seele zu essen gegeben. Aber nein, er sagt, irgendwie stimmt doch da was nicht. Die haben Hunger, also geben wir ihnen zu essen. Wie klug und wie cool ist das denn? Und gleichzeitig so großartig, dass er immer unsere Leiblichkeit auch mitmeint. Und selbst kurz vor seinem Tod lässt er es sich nicht nehmen, mit seinen Freunden an einen Tisch zu sitzen und miteinander das Leben zu begehen mit dem letzten Abendmahl. Und dann gibt es da noch so viel mehr Geschichten. Und da will ich noch eine Bemerkung machen. Wir feiern heute, ich will es mal sagen, Instagram-tauglich. Wir feiern heute perfekt. Wenn ich auf Hochzeiten eingeladen bin, finde ich mich manchmal in einem Fotoshooting wieder. Da gibt es aufeinander abgestimmte Kleider, die alle von den Brautjungfern, heißen die so, ne? Alle gleich aussehen müssen. Und eine Candybar. Und von der Tischdecke bis zur Einladung hat alles einen Style. Und das ist cool, auf jeden Fall. Aber die Feste, über die wir hier sprechen, die sind nicht Instagram-tauglich, sondern sie dienen dem Leben. Wenn es bei uns zu Hause nicht perfekt aufgeräumt ist, will ich trotzdem immer bereit sein, die Tür aufzumachen, um das Leben reinzulassen, um lebensfreundlich durch dieses Leben zu gehen. Also lassen wir die Gläser klirren und laden Menschen an unseren Tisch ein. Ja, und dann gibt's ja noch den schnöden Alltag. Von Montag bis Samstag, für manche ist er in einem anderen Rhythmus, die in der Schichterei zum Beispiel unterwegs sind, da gibt es noch den schnöden Alltag. Und ich habe mir angewöhnt, gerade in diesen alltäglichen Momenten das Schöne zu feiern. Ich liebe den Satz von Blaise Pascal, der sagt, halte in schwierigen Zeiten immer etwas Schönes in deinem Herz. Und in der Corona-Zeit war das für mich ausschlaggebend, dass ich gedacht habe, ich will gerne jeden einzelnen Tag, den ich in Quarantäne verbringen muss oder in Zeiten, in denen es gerade schwierig ist oder wir so eingeschränkt sind, möchte jeden Tag eine schöne Sache haben und angehen. Und mich daran orientiert, halte in schwierigen Zeiten etwas Schönes in deinem Herz. Ein Hefezopf zu backen, eine Runde spazieren zu gehen, eine Kerze anzuzünden, sich wirklich in einen Sessel einzumuggeln und zu sagen, ich sitze da jetzt mal, bis dieser Tee abgekühlt ist und ich den trinken kann und ich überlege, was ich in der Zwischenzeit schon machen kann. Es kann manchmal ein Fest sein, es Schönes im Alltag, einfach eine Stunde früher ins Bett zu gehen oder sich noch einen Film zu gönnen oder sich eine Pizza kommen zu lassen. Und ich glaube, dass wir eingeladen sind in diese Schönheit des Alltags, in dieses Unterbrechen lassen und uns gönnen und sagen, ja, es ist gerade Montagnachmittag und es ist anstrengend zu Hause mit den Kindern bei den Hausaufgaben, aber ich gönne mir einen kurzen Tee, einen kurzen Song, wie auch immer, das euch zu gönnen, das Schöne im Herz zu halten. Ja, und jetzt noch die Frage mit dem Tanzen. Ich hatte es ja schon gesagt, ist in meiner Biografie eher so ein bisschen kritisch. Wie ist das denn mit dem Tanzen? Dafür habe ich euch natürlich eine Disco-Kugel mitgebracht, auch die aus dem Kinderzimmer meines Sohnes. Es ist eine kleine, keine Sorge, aber wenn man es abdunkeln würde, würde hier schon bisschen wäre es schon wild. Wie ist es denn mit dem Tanzen? Wir kennen vielleicht diese Geschichte, wie David, der große König vor der Bundeslade tanzt und er tanzt so, wie wenn Frank-Walter Steinmeier in Boxershorts, auf dem Skateboard, durch das Brandenburger Tor fährt. Ich als deutsche Bürgerin würde sagen, schwierig, du bist das Staatsoberhaupt. Und ungefähr ging es der Frau von David, die schwer geschluckt hat, dass David leicht bekleidet da getanzt hat. Jetzt will ich nicht sagen, wir müssen alle tanzen. Aber das Wort Spaß, das ist tatsächlich interessant, kommt von Spasso. Und das wiederum finden wir in einer Bibelstelle, die sagt, dann wird das Maleachi, dann wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen für euch und ihr werdet herumspringen wie Kälber, die aus dem Stall gelassen werden. Und das wiederum erinnert mich schon an die Partyszene. Am Samstagabend, wenn man bei uns in Nürnberg in der Klingenhofstraße durchgeht, da sind die Leute unterwegs und die springen manchmal herum wie wilde Kälber. Und man könnte das durchaus auch biblisch begründen, dass wir eingeladen sind, uns zu bewegen, uns zu freuen und manchmal zu sagen, und jetzt darf es frei sein. Wir dürfen manchmal ein Geschirr des Alltags ablegen und sagen, jawohl, jetzt ist die Zeit zu tanzen. Oder ins Wellenbad zu gehen oder vielleicht eine Runde zu joggen oder vielleicht Pilates zu machen, wie auch immer, was auch immer euch in die Freiheit führt. Dazu sind wir eingeladen und das darf durchaus auch mit Spaß verbunden sein. Und ich würde sagen, das ist gut biblisch zu begründen. Ja, und dann noch eine letzte Sache, die eben auch zur Party gehört. Wir hatten Abend Gäste und ich habe heute Morgen noch unseren Akkusauger genommen und aufgesaugt und tatsächlich eine leere Flasche Wein weggeräumt. Denn die kennen wir ja auch. Die Brösel, die unter dem Tisch dann liegen, die leeren Flaschen, die vielleicht nach so einer Party da sind. Und ich will es gerne so übertragen, Zeiten, in denen uns in keinster Weise zum Feiern zumute ist. Und auch diese Zeiten finden wir. Die finden wir auch in der Bibel. Es geht nicht um ein Dauerevent und auch ein nicht, ich grins mich durchs Leben und alles wird wieder happy-clappy. Darum geht es nicht. Sondern die leeren Flaschen und die Brösel und das, dass wir sagen, es gibt Zeiten, in denen wir nun mal keine Lust haben und es auf Pflicht nicht können zu feiern, die gibt es. Es gibt diese echte Trauer. Die Juden im Exil werden einmal aufgefordert von den damaligen Herrschern, oh, ihr könnt das so toll musizieren, dann macht es doch mal für uns. Sie werden quasi aufgefordert, trotzig zu feiern. Und was sie sagen und ihnen entgegnen, ist spannend. Sie sagen, wir können gerade nicht feiern, denn unsere Harfen hängen in den Bäumen. Die Musikinstrumente, die unglaublich wertvoll waren, die man ins Zelt oder in die eigene Hütte geholt hat, um sie zu schützen, jeder Musiker weiß, was ich meine, die haben die Harfen in die Bäume gehängt, weil sie gesagt haben, wir können jetzt gerade nicht feiern. Und es gibt diese Zeiten. Und Gott ist der Letzte, der sagt, jetzt aber reiß dich zusammen und gib Gas und mach trotzdem. Sondern Gott ist derjenige, der uns einlädt, das ganze Leben zu nehmen. Er lädt uns zum Leben ein. Eben uns mit seiner großen Geschichte zu verbinden, uns zu erinnern. Zwischendurch auch eine Leichtigkeit, Spaß im Leben zu haben. Manchmal eben trotzig zu feiern, unsere Seelen zu nähren. Manchmal, um Grenzen zu überwinden. Wir hatten an Advent unsere Nachbarn eingeladen, nur auf die Terrasse. Und plötzlich haben da welche miteinander gesprochen, wo ich dachte, ihr hattet doch diesen Rechtsstreit wegen der Grenze. Aber die haben plötzlich einen Glühwein miteinander getrunken. Grenzen manchmal zu überwinden. Zwischendurch das Heilige im Alltag zu feiern. Es schön zu haben. Und eben auch zu sagen, und jetzt gerade ist keine Zeit zum Feiern. Gott lädt uns an die ganze Bandbreite ein. Zum ganzen Leben lädt er uns ein. Und er sagt, ich bin in diesen großartigen Momenten da, in den Momenten, in denen es gilt, trotzig zu feiern und in denen Momenten, in denen du verstummst und dann nichts mehr von Feiern möglich ist, da bin ich da. Das ist eine Einladung an das ganze Leben. Und in diesem Sinne sagt er, kommt, denn es ist heute dieser Freudentag. Kommt und esst und gönnt euch. Und gleichzeitig, es ist Platz für Tränen und es ist Platz auch für das, dass wir sagen, heute nun mal nicht, weil das ein Gott ist fürs ganze Leben. Amen.
Das war's auch schon wieder mit unserer Folge von Predigen pur. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gern deine Bewertung da und abonnier den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Wenn du Nachfragen zur Predigt hast, schick sie an predigen@i-m-k.org und wir können sie dann in die Reflexionsfolge mit einfließen lassen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Gottes Segen. Ciao, ciao.